Du bist würdig, du bist würdig.
Du bist würdig.
Du bist würdig.
Du bist würdig,
o Herr,
ihn zu nehmen,
Preis und Ehre,
Ruhm und Anbetung.
Du bist würdig, o Herr,
Glory, Glory, Halleluja,
Glory, Glory, Halleluja,
Glory, Glory, Halleluja,
deine Wahrheit schreitet vor.
Amen.
Amen.
Ihr mögt euch sitzen. Bruder Russ wird ein paar Worte an uns richten.
Ja. Ja, auch ich meinerseits kann euch nur allen den Segen Gottes wünschen.
Amen.
Und wie wir es gelesen haben in dem Korintherbrief, wie Paulus es ja so schön zum Ausdruck gebracht habe,
ja.
Ich danke meinen Gott alle Zeit,
ja.
Euretwegen.
Ja, amen.
Und wir dürfen auch.
Ja.
Euretwegen dem Herrn alle Zeit danken.
Amen. Amen. Für
Jesus. Denn er hat uns gerufen,
ja. Ja.
Hat uns bei unserem Namen gerufen,
ja.
Und hat uns Gnade geschenkt,
ja.
die man mit Worten nicht beschreiben kann.
Ja. Ja.
Und er hat es gut mit uns gemeint und er meint es weiter gut mit uns.
Amen.
Und so wollen wir ihm treu bleiben,
ja.
Bis wir vom Glauben zum Schauen gelangen.
Ja.
Ist mein Gebet. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Ja, singen wir den ersten Chorus, Chorus 1, und dann bitten wir unsere beiden Brüder nach vorne. Und meine Frage ist, wer wird übersetzen?
Glaube nur, alles ist möglich. Glaube nur, glaube nur, alles ist möglich, o glaube nur. Jesus ist hier, Jesus ist hier. Jesus ist hier, Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier.
Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Wir haben Grüße abzugeben von vielen Brüdern, angefangen mit Bruder Graf, mit Bruder Wahlström, mit Bruder Motika aus Johannesburg, mit Bruder Gonga, mit vielen Brüdern, Bruder Daniel aus Kapstadt, Bruder Nyagi aus Nairobi, Brüder aus Libreville lassen grüßen. Wirklich von überall haben Brüder mich gebeten, euch zu grüßen. Sie sind mit uns verbunden, besonders auch in Johannesburg, wo sie mithören und mitsehen und auch in anderen Städten und Ländern. Dann haben wir es ja bereits gesagt, wir freuen uns, dass wir zusammenkommen können, dass wir die Botschaft der Stunde hören können. Und als unser Bruder sagte, dass Bruder Brenhem die Braut auch aus Europa gesehen hat, das stimmt. Er hat sogar gesehen und hat besonders die Schweiz und Deutschland erwähnt und hat gesagt, sie sei aus dem Gleichschritt gekommen und muss in den Gleichschritt wieder zurückgebracht werden. Wir danken Gott für sein heiliges Wort, für alles, was er geoffenbart hat, für alle Verheißungen. Doch ehe wir darauf noch kurz eingehen, lasst mich sagen, für mich auch eine besondere Freude, dass wir jetzt in französischer Sprache hier im Missionszentrum drucken können. Und mit sehr viel Fleiß ist es uns gelungen, den ersten Rundbrief in französischer Sprache heute zur Verfügung zu haben. Und wir danken Gott sehr dafür. Bruder Tati aus Brüssel hat mitgeholfen, unsere Schwester Janina und alle, die daran beteiligt waren und sind. Gott, der Herr, möge segnen. Unser Ziel ist es, auch die spanische Sprache mit einzubeziehen, damit ganz Europa und die ganze Welt betreut wird. Ihr wisst ja, der heutige Abend wird in 6 oder 7 Sprachen weltweit ausgestrahlt. Alle Brüder und Schwestern können uns hören und das Wort des Herrn ebenfalls im Glauben aufnehmen. Was mich besonders beeindruckt und dankbar macht, ist, dass ich an diesem Wochenende allen eine Bibel mitgeben möchte. Eine Bibel allerdings nur in deutscher Sprache. Ihr alle wisst ja, wie die neuen Übersetzungen aussehen. Da steht nicht mehr der Ewige, da steht die Ewige. Da steht nicht mehr unser Vater, der du bist im Himmel, da steht unser Papa. Was man in der deutschen Sprache mit der Bibel gemacht hat, ist auf Gottes Erdboden noch nicht geschehen. Es lag mir einfach auf dem Herzen, die Übersetzung, die auch von Stuttgart, von der Bibelgesellschaft als die beste ausgezeichnet wurde, durchzugehen. Und wir haben 3,5 Monate ungefähr dazu verwendet, Kapitel für Kapitel, Vers für Vers durchzuarbeiten. Wir haben mit dem Neuen Testament begonnen, dann mit dem Propheten Jesaja bis hin zu den kleinen Propheten. Wir haben tatsächlich in den Wochen, in denen ich hier war, jeden Dienstag, Mittwoch, Donnerstag dem Herrn geweiht. Wir waren insgesamt mit 6 Personen daran beteiligt und wir haben alles selber gemacht, die gesamte Aufstellung und ja, das Manuskript druckreif gemacht und wir sind einfach dankbar und ich möchte jedem, der die Bibel mitnehmen will, auch ein Exemplar persönlich überreichen. Ich weiß nicht, ob es heute sein kann, weil wir Abendmahl und Fußwaschung haben werden oder ob es morgen sein wird. Aber morgen haben wir Taufe, also könnten wir heute Abend damit anfangen. Ich habe hier ein Lesezeichen, das mit eingefügt wurde und da ist die Jordanquelle abgebildet und darunter schreiben wir Lebensquelle für ganz Israel. Vielleicht das einzige Land auf Erden, das von einer einzigen Quelle lebt. von einer einzigen Quelle wassermäßig versorgt wird, eine zweite gibt es nicht. Und so kam mir der Gedanke, es gibt auch nur eine Quelle des Lebens. Und wir danken Gott von ganzem Herzen, dass wir zu dieser Quelle des Lebens kommen können. Es wäre möglich, auf einige Punkte einzugehen, die in anderen Übersetzungen nicht ganz korrekt übersetzt worden sind. Besonders denken wir da an die englische Übersetzung, King James Übersetzung, die auf der ganzen Erde die meistgelesenste Bibel ist. Und auch da gibt es einige Punkte, die einfach von dem Übersetzer nicht begriffen, nicht erkannt worden sind. Zum Beispiel steht in der englischen Übersetzung in Epheser, dem dritten Kapitel, Epheser, drittes Kapitel, Vers 14 und 15, besonders in Vers 15, von dem jede Familie, die es im Himmel und auf Erden gibt, ihren Namen trägt. In allen deutschen Übersetzungen steht, von dem jede Vaterschaft, Vaterschaft, nicht Familie. Und auf diese Stelle hat man die Trinitätslehre aufgebaut und von der Familie im Himmel gesprochen und dann geschrieben. Ich habe es wohl noch auf dem Schreibtisch liegen, wie ein Theologe ausführt, die Familie im Himmel hat zu zweit begonnen, nämlich Vater und Sohn, und ist dann immer wieder erweitert worden, bis hin zu den Engeln und Cherubim und so weiter. Ihr wisst, für mich hat das Wort Gottes die größte Bedeutung auf Erden. Und wir haben einfach Wert darauf gelegt, dass bestimmte Bibelstellen korrigiert wurden, und wir danken Gott, dass es uns so weit gelungen ist, dass wir tatsächlich mit gutem Gewissen die Bibel weiterreichen können. Wo wir nicht abändern durften, haben wir in der Fußnote geschrieben, wie es im Original und in den handgeschriebenen Manuskripten ursprünglich war. Zum Beispiel in Matthäus 28 haben wir die Fußnote aus der Nestle-Bibel genommen und sie wiedergegeben. Und da steht tatsächlich geschrieben in Matthäus 28, Vers 19, darum geht hin in alle Welt und macht Jüngern in allen Völkern und taufet sie hinein in meinen Namen. Und taufet sie hinein in meinen Namen. So ist es aus dem Munde unseres Herrn gekommen. Und dann, als man anfing, die Trinität einzuführen, hat man die Formel einfach erweitert und so Unklarheit verbreitet. Uns ging es einfach darum, das Original zumindest wiederzugeben. Wer Offenbarung hat, versteht Offenbarung. Ich meine, Matthäus 28, 19 sowieso. Aber es ist einfach besser zu wissen, wir haben auch das Griechische dazu geschrieben, so wie es in der Fußnote wiedergegeben wurde. Ein anderer Punkt, 1. Johannes, 5. Kapitel, Vers 7, steht in den meisten Übersetzungen, aber steht nicht im Original. Hier in dieser Übersetzung und eigentlich jetzt in allen deutschen Übersetzungen steht nur noch, drei sind es nämlich, die Zeugnis ablegen, der Geist, das Wasser und das Blut, und diese drei sind vereint. Und ihr wisst ja, in der englischen Bibel und in fast allen Sprachen ist ein Zusatz eingeführt worden, und da steht in Vers 7 in all den anderen Sprachen, und drei sind's, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und das steht absolut nicht im Originaltext, steht nicht in der deutschen Übersetzung, und wir haben tatsächlich die große Not. Manche haben aus der Vulgata übersetzt. Und da ist große Not vorhanden. Wir müssen einfach, aber damit wollte ich euch eigentlich gar nicht belasten. Nur für mich ist es einfach wichtig, dass wir reines, klares, heiliges Wort Gottes haben. Denn in dem Moment, wo wirklich geschrieben stünde, drei sind im Himmel, dann sind drei im Himmel. Was soll ich dann machen? Dann sind drei im Himmel. Aber es steht nicht. Es ist nicht im Originaltext, ist aber in der englischen Übersetzung und in den meisten Sprachen, ist aber nicht in der Heiligen Schrift, nicht in der Septuaginta, nicht in den anderen Übersetzungen. Und da haben wir tatsächlich die große Not. Und gerade die Stellen, die nicht im Originaltext standen, hat man später dazu verwendet, um die Trinitätslehre irgendwie zu rechtfertigen und zu bringen. Ein anderer Punkt war im Vater Unser. Da steht tatsächlich, und ich habe es hier in meiner alten Bibel, ich habe es hier übernommen, habe es eingeklebt, es heißt tatsächlich, und führe uns, auf dass wir nicht in Versuchung fallen. Steht also nicht, und führe uns nicht in Versuchung. Gott kann nicht versucht werden. Und Gott versucht nicht. Aber man hat es einfach so unbesehen übernommen. Und das wollten wir nicht. Und wir haben es in der Fußnote dann geschrieben, wie es richtig ist. Führe uns, damit wir nicht in Versuchung fallen. So sieht die Führung Gottes aus. Und deshalb, wie gesagt, für mich, der ich Gottes Wort täglich seit April 1945 lese, und das ist eine lange Zeit, seit April 1945, am Ende der Flucht, hat mein Vater die Bibel aufgeschlagen und gelesen, das Wort fiel in mein Herz, und die Bibel wurde mein Buch. Die Bibel wurde mein Buch. Und nun danken wir dem Herrn, dass wir die Möglichkeit hatten, diese Bibel so wortgetreu wiederzugeben. Zum Beispiel irgendwo geschrieben steht in Offenbarung 4, und auf dem Thron saß jemand, dann steht im Original, und auf dem Thron saß einer. Also gehört das Einer dorthin. Und da ich unsere teuren Geschwister aus dem Westerwald hier sehe, und zum Beispiel das größte Missverständnis ist in 1. Timotheus, dem 2. Kapitel, im letzten Vers geschrieben, wo der Eindruck entstehen kann, dass eine Frau durch Kinder gebären selig wird. Wer hat hier eine andere Übersetzung? Ich habe jetzt schon hier meine Übersetzung, unsere Übersetzung vor mir, und höret, wie es richtig lautet. Sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden. Nicht durch Kindergebären gerettet, wo bleiben dann die Männer? Die gehen ja dann alle verloren, wenn die Frauen nur durch Kindergebären gerettet werden. Lest mal nach in euren Bibeln, lest mal nach in Französisch, lest mal nach in euren Bibeln, und ihr werdet feststellen, dass man daraus entnehmen kann, dass die Frau dadurch gerettet wird, dass sie Kinder gebiert. Und das ist eben nicht der Fall. Die Rettung kommt von dem Herrn. Die Erlösung kommt durch das Blut des Lammes. Und wo haben wir wieder den Fehler? Den Fehler haben wir, weil die Verse vorher nicht gelesen werden. Das ist das große Problem. Die Verse vorher werden nicht gelesen, sondern ein Vers wird aus dem Zusammenhang genommen. Aber lesen wir doch mal von Vers 11. Die Frau suche Belehrung durch stilles Zuhören in aller Unterordnung. Es geht hier um die Frau. Vers 12 in 1. Timotheus 2, Vers 12. Dagegen gestatte ich keiner Frau zu lehren oder über den Mann zu herrschen. Nein, sie soll in stiller Zurückhaltung verbleiben. Denn Adam ist zuerst geschaffen worden, danach erst Eva. Auch hat nicht Adam sich verführen lassen, sondern die Frau ist dadurch, dass sie sich hat verführen lassen, in Übertretung geraten. Sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, vorausgesetzt, dass sie im Glauben und in der Liebe und in einer mit Besonnenheit vollzogenen Heiligung verharren. Es gibt tatsächlich in ganz Russland, es gibt in Norwegen Gemeinden und Prediger, die einfach überanklopfen. Wenn 2 Jahre vergangen sind und kein Kind geboren wurde, dann kann es passieren, dass der Prediger sagt, du verlierst deine Seligkeit. Du verlierst deine Seligkeit. Nur weil Gottes Wort missverstanden wurde, und dann wird der Druck ausgeübt. Dann wird Druck ausgeübt. Gott übt keinen Druck aus. Wir sind in die Freiheit der Kinder Gottes aus Gnaden versetzt worden. Doch kommen wir zu einigen Bibelstellen. Ich bin in großer Erwartung vor Gott, dass etwas Gewaltiges in unserer Mitte aus Gnaden geschehen wird. Und dass wir alle unsere innere Einstellung zum Wort und zu Gott überprüfen dürfen, denn nur dann, wenn wir wirklich die rechte Einstellung haben, wird Gott mit uns reden können und uns sein Wort aus Gnaden offenbaren können. Im ersten Kapitel, lesen wir diesen wunderbaren Ausspruch. 1. Petrus, 1. Kapitel, und hier lesen wir Vers 12, 1. Petrus, 1. Kapitel, Vers 12. Dabei wurde ihnen geoffenbart, dass sie durch ihren Dienst nicht sich selbst, sondern euch eben das vermitteln sollten, was euch jetzt durch die Männer verkündigt worden ist, die euch die Heilsbotschaft in der Kraft des vom Himmel hergesandten Heiligen Geistes gepredigt haben, Dinge, in welche auch die Engel gern hineinschauen möchten. Männer Gottes haben von Gott aus geredet. Gott hat durch sie geredet. Die Heilige Schrift ist so, spricht der Herr. Und in unserer Zeit hat Gott wieder einen Propheten gesandt. Warum? Weil er es verheißen hat. Wir werden darauf noch kommen. Ich habe heute eine große Anzahl Auszüge aus der Heiligen Schrift mitgebracht. Auszüge über die Verheißung, Auszüge über die Erfüllung, Auszüge über Gottes Wohlgefallen. Ich habe es mir notiert, 106 Mal Verheißung, Verheißung, Verheißung. Und der wahre Glaube ist in den Verheißungen verankert. Und das Wort verheißen steht nochmal 74 Mal. Und wenn wir dann zu Abraham zurückgehen, Gott hat eine Verheißung gegeben und hat sie erfüllt. Und wenn wir dann zu Galater 3 gehen und zu Galater 4, dass in Jesus Christus der ganze Same Abrahams gesegnet wird und dass wir Kinder der Verheißung sind, die das Wort der Verheißung glauben und es annehmen. Genau 80 Mal steht von der Erfüllung und genau 183 Mal steht erfüllt, erfüllt, erfüllt. Was Gott verheißen hat, das erfüllt er. Er wacht über seinem Wort. Und wenn die Zeit dafür gekommen ist, dann geschieht es. Und wir haben uns die Mühe gemacht. Wir haben die Bibel nicht nur Wort für Wort und Vers für Vers durchgelesen. Wir haben sie mit einem inneren Verlangen gelesen. Und ich sage euch, ich habe es ja schon erwähnt, wie lange ich Gottes Wort lese, aber in einer solchen Kürze die ganze Bibel auf sich einwirken zu lassen, ist einfach gewaltig, ist über alle Maßen gewaltig. Kommen wir zu der zweiten Bibelstelle, 2. Petrus, 1. Kapitel, 2. Petrus, 1. Kapitel, und hier lesen wir in Vers 20 und 21. 2. Petrus, 1. Kapitel, 20 und 21. Dabei müsst ihr euch aber vor allem darüber klar sein, dass keine Weissagung der Schrift eine eigenmächtige Deutung zulässt. Das haben wir begriffen. Weissagung darf nicht gedeutet werden. Weissagung muss in der Erfüllung gesehen werden. Und dann kommt wieder dieser herrliche Ausspruch, denn noch niemals ist eine Weissagung durch menschlichen Willen ergangen, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben Menschen oder Männer von Gott ausgeredet. von Gott aus geredet. Und deshalb ist das Geredete, so spricht der Herr. Ich habe in diesem Rundbrief über die Verantwortung geschrieben, die Männer Gottes hatten, an die eine Berufung ergangen ist. Und glaubt es mir, darauf kommt es an. Denn nur wer eine direkte Berufung hat, die zum Heilsplan Gottes gehört. Ich meine jetzt nicht die Dienste in der Gemeinde. Es gibt Dienste in der Gemeinde. Und es steht ja auch geschrieben, Gott hat der Gemeinde die verschiedenen Dienste gegeben. Das darf nicht angetastet werden, das bleibt so. Wenn es aber um die göttliche Heilsgeschichte geht, wenn es um etwas geht, das über den Charakter der lokalen Gemeinde hinausgeht und in Verbindung mit der göttlichen Heilsgeschichte steht, dann bedarf es einer Berufung und einer Sendung und damit einer Verantwortung vor Gott. Und wir haben es geschrieben, alle Männer Gottes hatten wirklich Kraft göttlicher Berufung und Sendung einen ganz bestimmten Auftrag und eine Verantwortung vor Gott. Mose hat eine Verantwortung vor Gott. Alle Propheten hatten sie. Johannes der Täufer hatte sie. Paulus hatte sie. Johannes auf der Insel Patmos hatte sie, um niederzuschreiben, was er gesehen und was ihm geoffenbart worden ist. Was würde es uns nützen, wenn wir wüssten, welche Verantwortung alle hatten, die schon ihren Dienst längst vollendet haben, wenn wir nicht wüssten, dass Gott in unserer Zeit seine Verheißung wahrgemacht hat und vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn, der brennen wird wie ein Ofen, an dem die Übermütigen wie Stroh und Stoppeln sein werden, einen Propheten senden wollte. Und wir machen uns bei allen Leuten damit lächerlich. Ja, wer glaubt unserer Botschaft? Wer glaubt die Verheißung? Wer sieht die Erfüllung? Wer hat Anteil an dem, was durch diesen gewaltigen Dienst geschah? Und jetzt noch schnell, ob es hier hingehört, weiß Gott. Aber wir haben ja nicht nur die Verheißung, dass Gott einen wahren Propheten senden würde. Wir haben auch die Ankündigung besonders in Matthäus 24, dass viele falsche Propheten und viele falsche Christusse auftreten werden. Und in Verbindung damit haben wir in der letzten Zeit den Vergleich mit Saul gezogen. Saul war ein Gesalbter. Samuel hatte ihn gesalbt. Und wenn Bruder Brenhem über die Gesalbten der Endzeit spricht, dann sagt er, es ist die gleiche Salbung, die über die Guten und über die anderen kommt. Die gleiche Salbung. Aber der Punkt in 1. Samuel 15 ist der, dass Saul ungehorsam war und der Herr ihm in Vers 11 den Vorwurf machte, du hast meine Befehle nicht ausgeführt. Du warst gesalbt, du bist eingesetzt als König, du hast einen Auftrag bekommen, aber diesen Auftrag hast du nicht korrekt, nicht ganz genau ausgeführt. Und dann kam die Verwerfung. Ihr könnt es nachlesen, 1. Samuel 15, Vers 13. Da sagte Saul tatsächlich, ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Er war der Meinung, den Befehl des Herrn ausgeführt zu haben. Ich habe es am letzten Sonntag in Zürich schon gefragt. Würden wir heute all die weltbekannten Charismatiker und alle zur Rede stellen können und fragen, habt ihr Matthäus 28, habt ihr den Missionsbefehl ausgeführt? Habt ihr ihn ausgeführt? Gemäß Matthäus 28, Markus 16, Lukas 24, Johannes 20. Und ich garantiere euch, alle ohne Ausnahme würden die Antwort geben, ja, wir haben den Missionsbefehl ausgeführt. Ihr könnt vom größten Evangelisten anfangen und beim kleinsten aufhören und alle würden sagen, wie Saul, ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Ja, sie berufen sich darauf und sagen, Jesus Christus hat uns geboten, geht hin in alle Welt. Ja, das war nicht alles. Was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist, nachzulesen, wie der Missionsbefehl ausgeführt wurde, um zu wissen, ob wir Offenbarung haben, ob wir gehorsam sind und tun, was der Herr uns geboten hat. Nachzulesen, Apostelgeschichte 2, Vers 38 und 39, da war es Petrus, der den Missionsbefehl ausgeführt hat. In Apostelgeschichte 8, 15, 16, 17 war es Philippus. In Apostelgeschichte 19 war es Paulus. Und dann müsste die Frage gestellt werden mit Römer, dem 6. Kapitel, Römer, 6. Kapitel und hier Vers 3, Römer 6, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? Das kann keiner, wirklich keiner von all diesen Leuten sagen, weil sie die Taufe auf den Namen Jesu Christi ablehnen und trotzdem der Meinung sind, den Missionsbefehl unseres Herrn korrekt ausgeführt zu haben. Und es ist nicht der Fall. Die Salbung war über ihnen oder ist über ihnen. Aber die Ausführung stimmt nicht mit dem Wort überein. Und dann kommt Ungehorsam und Unglaube ins Spiel. Und dann muss der Herr heute, wie damals, sagen, Ungehorsam ist wie die Sünde der Zauberei und Eigenwille wie Abgötterei. Und dann erkennen wir es doch. Dann erkennen wir es, warum unser Herr in Matthäus 7 von Vers 21 denen, die zu ihm kamen, und sagten, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, Teufel ausgetrieben, Wunder und Zeichen getan? Und es geht gar nicht anders. Unser Herr muss ihnen sagen, weichet von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit oder ihr Übeltäter. Es geht nicht anders. Brüder und Schwestern, es soll hier kein Urteil gesprochen werden. Aber das Wort Gottes müssen wir stehen lassen. Das Wort Gottes muss gelten. Kompromisse können wir nicht eingehen. Es ist unsere Verantwortung vor Gott. Die Botschaft der Stunde. Und das sind alle Themen. Das Thema der Gottheit, der Taufe, des Abendmahls. Alles ist eingeschlossen in die Botschaft der Stunde. Nicht extra Lehren, sondern die wahre Lehre der Heiligen Schrift. Und wenn wir nun schon so weit sind, dass wir heute das Mahl des Herrn feiern wollen, auch da gibt's nichts als Missverständnisse. Wer sagt denn, dass ich den Wein in Blut verwandeln muss? Wer sagt denn, dass ich das Brot in den Leib des Herrn verwandeln muss? Was es schon ist, braucht es nicht erst zu werten. Und wer besonders Johannes 6 liest, der wird doch feststellen, wie oft unser Herr hier davon gesprochen hat, dass er der Menschensohn ist. Und wer sein Fleisch essen wird und sein Blut trinken, was will er damit sagen? Das Leben ist im Blute. Höret, das Leben ist im Blute. Deshalb, wenn ihr mich aufnimmt, so wie ich bin, ganz und gar, wenn ihr mein Blut trinkt, unser Herr hat von dem Gewächs des Weinstocks getrunken. Er hat doch nicht den Becher ausgeschüttet. Nein, er hat sein Blut am Kreuz auf Golgatha vergossen und ist gemäß dem Hebräerbrief mit seinem eigenen Blute in das himmlische Heiligtum eingegangen, um das vollkommene Opfer darzubringen. Aber hier zum Beispiel im Johannes, dem 6. Kapitel, Vers 51. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Er ist es. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brote isst, so wird er ewiglich leben. Und zwar ist das Brot, das ich geben werde, mein Fleisch für das Leben der Welt. Man muss all die Verse lesen. In Vers 52 in Johannes 6 steht dann geschrieben: Nun gerieten die Juden in Streit untereinander und sagten, wie kann uns dieser sein Fleisch zu essen geben? Sie haben natürlich gedacht und nicht den übernatürlichen Sinn verstanden, den der Herr hier ausgesprochen hat. Und dann sagt er weiter in Vers 53, da sagte Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Vers 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, und ich werde ihn am letzten Tage auferwecken. Lesen wir noch zwei Verse. Vers 55, denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Vers 56, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Das muss vor dem Abendmahl geschehen. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl. Ein Gedächtnis an das, was am Kreuz auf Golgatha für uns geschah. Dass unser Herr sich ganz für uns in den Tod hingegeben hat. Und dass wir in ihm die völlige Erlösung durch sein Blut haben. Dass wir ihn ganz aufnehmen können. Und wie ich schon sagte, das Leben ist von Anfang an im Blute. So steht's im 3. Mose, im 17. Kapitel, im 11. Vers. Das Leben des Leibes ist im Blute. Und wir brauchten das göttliche Leben, das in dem Blute des Lammes Gottes war. Und deshalb nehmen wir ihn auf. Ich sage noch einmal, das Abendmahl ist wirklich ein Gedächtnismahl an das, was der Herr für uns getan hat. Lesen wir es gemeinsam aus dem Matthäus-Evangelium, dem 26. Kapitel. Und ihr werdet genau, bitte genau darauf achten, was hier geschrieben steht. Matthäus 26, Vers 28. Denn dies ist mein Blut, das Blut des Bundes, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ist der Wein aus dem Kelch gegossen worden? Nein. Sein Blut ist vergossen worden zur Vergebung der Sünden für viele. Und dann, damit kein Missverständnis übrig bleibt, steht geschrieben im nächsten Vers, Vers 29, ich sage euch aber, ich werde von nun an von diesem Erzeugnis des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tage, an dem ich es mit euch neu trinken werde im Reiche meines Vaters. Er hat doch nicht sein eigenes Blut getrunken. Und wenn der Pfaffe kommt und dort drei Kreuze macht und meint, der Wein sei jetzt in Blut verwandelt, das stimmt nicht. Die können auf der ganzen Erde nach der sogenannten Wandlung den Wein ansetzen und der Geschmack ist vorher und nachher gleich. Da ist überhaupt nichts passiert. Überhaupt nichts passiert. Überhaupt nichts. Warum sage ich das? Damit wir Klarheit haben, an dieser Stätte darf nichts übrig bleiben, was zu den Lehren der römischen Kirche und auch der protestantischen Kirchen gehört. Hier wird nichts verwandelt. Hier bleibt alles, wie es ist. Aber du wirst verwandelt. Ich werde verwandelt. Wir nehmen auf, was Gott uns bereitet hat. In Jesus Christus, unserem Herrn. Dann haben wir im Markus-Evangelium, dem 14. Kapitel, Markus 14. Kapitel, noch einmal den deutlichen Hinweis und Ausspruch unseres Herrn, was das Abendmahl betrifft. Vers 23. Dann nahm er einen Kelch, sprach das Dankgebet und gab ihnen den. Und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, jetzt auf sich, auf sein Blut bezogen, dies ist mein Blut, das Bundesblut, das für viele vergossen wird. Und auch hier spricht der Herr, wahrlich, ich sage euch, ich werde von dem Erzeugnis des Weinstocks hinfort nicht mehr trinken, bis zu jenem Tage, an dem ich es neu trinke im Reiche Gottes. Warum habe ich das jetzt gesagt? Alle, die sich ein wenig auskennen, wissen, wenn der Priester die Wandlung vornimmt, dann fallen die Leute davor auf ihre Knie, bekreuzigen sich, beten vor der Hostie, die ja nun der Leib des Herrn sein soll. Sie ist es nicht. Sie ist das, was sie vorher war und sonst gar nichts. Aber die Leute sind irregeführt worden in der Lehre über die Gottheit, über die Taufe, über das Abendmahl. Alles ist umgeändert worden. Nichts ist im Original gelassen worden. Und lass mich das noch schnell sagen. Seit der Reformation hat Gott doch sein Wort weiter und tiefer geoffenbart und geoffenbart. Immer und immer hat der Geist Gottes mehr Licht aus Gnaden geschenkt. Und nun, in der letzten Botschaft direkt zurück zum Anfang. Wie wir immer wieder gesagt haben, die letzte Predigt muss sein, wie die erste war. Die letzte Taufe muss sein, wie die erste war. Das letzte Abendmahl muss sein, wie das erste war. Es muss zu der göttlichen Ordnung zurückgebracht werden. Und das ist die Botschaft der Wiedererstattung, der Zurechtbringung. Und dazu ist Bruder Branham in einer außergewöhnlichen Weise durch Gottes Gnade, durch Berufung, durch Sendung beauftragt worden, um uns das Originalwort und den Willen Gottes neu zu verkündigen und die Gemeinde aus allen religiösen Überlieferungen herauszurufen, abzusondern, zu reinigen und zu heiligen, damit wir ein wirkliches Eigentum unseres Herrn sein können. Noch die beiden Bibelstellen aus dem Korintherbrief, 1. Korinther, 10. Kapitel. Hier wird es uns deutlich gesagt, was das Abendmahl betrifft. 1. Korinther, 10. Kapitel von Vers 14. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Ich rede ja doch zu euch als zu verständigen Leuten. Urteilt selbst über das, was ich sage. Ja, urteilt. Bitte, Paulus, der große Gottesmann, sagt, urteilt selbst. Urteilt selbst. Nehmt nicht einfach so hin, was ich sage. Bildet euch euer eigenes Urteil. Ordnet es selber schriftgemäß ein. Und dann Vers 16, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Der Kelch, den wir segnen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi? Vers 17, weil es ein einziges Brot ist, sind wir trotz unserer Vielheit doch ein einziger Leib, denn wir alle teilen uns in das eine Brot. Hier ist die Antwort. Die Antwort ist im Worte Gottes. Man muss also das, was unser Herr im Matthäus-Evangelium, im Markus, im Lukas, im Johannes gesagt hat, einfach jetzt zur Ausführung nehmen. Genau wie mit dem Missionsbefehl, mit der Taufe. Man kann nicht einfach sagen, ja, geht hin und taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Man muss Offenbarung haben und man muss zur Ausführung gehen, genauso mit dem Abendmahl. Man muss zur Ausführung gehen. Und lesen wir noch aus 1. Korinther, dem 11. Kapitel. Nur ein paar Verse von Vers 23. Ja, 1. Korinther, 11. Kapitel von Vers 23. Denn ich habe es meinerseits vom Herrn her so überkommen, wie ich es euch auch überliefert habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, höret genau zu, dies ist mein Leib für euch. Dies ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt oder bis er wiederkommt. Also, es geht um das Leben, das im Blute war, im Blute ist. Es geht um die Gemeinschaft, die wir mit Gott und miteinander haben. So wie es ein Brot ist, so bilden wir alle einen Leib. Und wie das Brot gebrochen wird, so sind wir einzelne Glieder, die zu dem einen Leibe des Herrn gehören. Und dann haben wir noch den Punkt mit der Fußwaschung. Für alle, denen es nicht so geläufig ist, es steht tatsächlich im Johannesevangelium, dem 13. Kapitel geschrieben, dass unser Herr den Jüngern die Füße gewaschen hat, dass Petrus nicht wollte, dass seine Füße gewaschen werden. Und dann gab der Herr ja die Weisung, dass es geschehen müsse. Und dann lesen wir von Vers 12 in Johannes 13, nachdem er ihnen nun die Füße gewaschen und seine Oberkleidung wieder angelegt und seinen Platz am Tisch wieder eingenommen hatte, sagte er zu ihnen: Versteht ihr, was ich an euch getan habe? Ihr redet mich mit Meister und Herr an und habt recht mit dieser Benennung, denn ich bin es wirklich. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Hat jemand eine Frage dazu? Ich glaube nicht. Urteilt selbst, ob das, was der Herr gesagt hat, richtig war. Urteilt selbst, ob wir das Recht haben, wie mir ein großer Pfingstprediger vor mindestens 55 Jahren sagte: Mir genügt's, wenn du mir die Schuhe putzen würdest. Nein, mir nicht. Mir nicht. Mir genügt es nur dann, wenn wir tun, was der Herr uns geboten hat. Ich kann es und ich will es mir nicht leisten, über das Wort zu spotten. Dazu bin ich nicht berufen. Ich bin berufen, das heilige Wort so zu verkündigen, wie es uns hinterlassen wurde. Doch auch darin sagen wir, wenn es den Einzelnen noch nicht so geoffenbart wurde, fühlt euch nicht unter Druck gesetzt. Urteilt nicht darüber, lasst es stehen und sagt einfach: Geliebter Herr, schenke mir das Verständnis darüber. Und dann wird es geschehen. Im nächsten Vers lesen wir: Wenn nun ich, der Herr, euch die Füße und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr ebenso machet, wie ich an euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht steht nicht höher als sein Herr und ein Sendbote oder Apostel nicht höher als sein Absender, als der, der ihn gesandt hat. Vers 17, wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr danach handelt. Tja, tja, nun wissen wir es, nun wissen wir es, und die Seligkeit ist ausgesprochen über die, die danach handeln. Und nochmals sei es gesagt, wenn es beim ersten Mal noch nicht einleuchtet, beim zweiten und dritten Mal ganz bestimmt. Aber so hat es der Herr getan, so hat er es geboten und gesagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben. Soll ich nach dem Wert fragen? Und wenn es nur der Gehorsam ist und dass du deinen Bruder in dem Moment sowieso höher achtest als dich selbst und ihm die Füße wäscht und sagt, geliebter Herr, segne diese Füße, dass sie dein Wort tragen, dein Zeugnis tragen, setze sie zum Segen, wo immer sie hingehen. Man kann doch beten für den, dem man gerade die Füße wäscht. Also fassen wir zusammen. Der Gehorsam ist besser als jedes Opfer. Und besonders bei Saul. Saul hatte sich von den Verbannten etwas übrig gelassen, und das sollte scheinheilig geopfert werden. Er selbst hat damit noch gar kein Opfer gebracht. Aber der Herr hat gesagt, Gehorsam ist besser als Opfer. Sagen wir es klar und deutlich. Die größte Salbung, der größte Dienst, die größten Wunder und Zeichen, die größte Bestätigung nützt keinem Menschen etwas. Nur wer im Glaubensgehorsam den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und so möge Gott der Herr uns die Gnade verleihen und die Kraft schenken, dass wir in wirklicher Freiheit des Geistes, ohne jeglichen Druck, ohne Zwang, das Mahl des Herrn feiern, in der seligen Gewissheit, unser Herr und Erlöser hat als Lamm Gottes am Kreuz auf Golgatha sein Blut und sein Leben für uns gegeben, hat den Preis der Erlösung bezahlt. Und so ging in Erfüllung, Gott war in Christo und hat die Welt mit sich versöhnt. All unsere Schuld vergeben, alle Sünde hinweggenommen. Wir sind frei, wir sind erlöst und wir dürfen das Mahl des Herrn im Glauben feiern, in der Gewissheit, er als hoher Priester ist mit seinem eigenen heiligen Blut in das himmlische Heiligtum eingegangen und tritt für uns ein. Wenn du heute während dem Gebet und der Selbstprüfung etwas findest, sage es Jesu, sage es Jesu. In der Gemeinde Jesu Christi gibt es keinen Dienst der Sündenbekenntnis, den gibt es absolut nicht. Jesus Christus ist der einzige hohe Priester. In der Gemeinde des lebendigen Gottes gibt es keinen Beichtstuhl und keinen Beichtvater. Beides nicht, beides nicht. Das gibt es dort, wo Menschen andere beherrschen. Keinen Beichtstuhl, keinen Beichtvater, sondern wir haben die Verbindung zu Jesus Christus bekommen und er ist der Mittler des neuen Bundes, er ist der hohe Priester, der für uns eintritt, er ist in allen Dingen versucht worden wie du und ich und ist deshalb ein treuer hoher Priester geworden. Brüder und Schwestern, wenn wir uns jetzt prüfen, denkt dabei nicht an andere, denkt dabei nicht an andere, sondern einfach vor den Herrn treten und Selbstprüfung vornehmen. Aber bitte nicht 20 Jahre oder 40 Jahre zurück, Das ist längst vergeben und längst vergessen. Bitte holt die Vergangenheit nicht immer wieder neu hervor. Sie ist weg, im Meer der Vergessenheit versenkt für immer, im Meer der Liebe Gottes. Wenn irgendetwas euch in die Erinnerung käme, dann bringt es dem Herrn und vergisst es, er hat es sowieso schon vergeben. Ehe wir rufen, wird er antworten. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Haben wir es verstanden? Glaube und Gehorsam gehören zusammen. Unglaube und Gehorsam gehören auch zusammen. Und die eigene Behauptung, ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt, nützt keinem, nützt wirklich keinem. Man muss es mit der Heiligen Schrift überprüfen und daran feststellen, ob wir den Befehl des Herrn wirklich korrekt und vollständig aus Gnaden ausgeführt haben. Und nochmals sei es betont, Gott hat Bruder Brennen zu diesem hohen und heiligen Zweck gesandt, dass die Brautgemeinde aus allen Völkern, Sprachen und Nationen, aus aller Verirrung und Verwirrung, aus jeder menschlichen und religiösen Überlieferung, aus allem, was gebunden hat und irregeführt hat, herausgerufen wird und dem Worte zugeordnet und dem Herrn ganz und gar gehört, bis wir die Vollendung erleben und vom Glauben zum Schauen kommen. Ihm, dem allmächtigen Gott, der uns auch in dieser Zeit gnädig heimgesucht hat. Und ich sage es hier, wie ich im Rundbrief geschrieben habe, die größte Verantwortung aller Zeiten hatte Bruder Brenhim, weil alle anderen einen gewissen Teil gebracht haben. Mose hatte seine Zeit, seinen Auftrag. Elia, seine Zeit, seinen Auftrag. Alle Propheten. Johannes, seine Zeit, seinen Auftrag. Petrus, seine Zeit, seinen Auftrag. Paulus, seine Zeit, seinen Auftrag. Der Auftrag Bruder Brenhims war, alles zusammenzufassen, wiederzugeben, zu offenbaren, vom 1. Mose bis Offenbarung 22. Und so die Gemeinde in das Allerheiligste hineinzubringen, damit der Herr durch sein geoffenbartes Wort mit uns aus Gnaden reden kann und so zu seinem Recht und schlussendlich mit der Brautgemeinde das Ziel erreichen wird. Unserem Gott sei der Lobpreis. Und ich kann euch im Namen des Herrn versichern, er, der begonnen hat, wird auch vollenden. Er, der begonnen hat, wird auch vollenden. Und heute geschieht Großes in allen, die von Herzen glauben. Die von Herzen glauben. Gott, der Herr, segne uns und sei mit uns allen in Jesu heiligem Namen. Amen. Lasst uns aufstehen und wir bitten jetzt die beiden Schwestern, ein Lied zu singen. Und wir werden den Tisch decken zum Abendmahl. Vielleicht, wie schon so oft, können wir noch zwischendurch singen, so wie ich bin, so muss es sein. Amen. Jetzt bitten wir Bruder Müller aus Österreich nach vorne zu kommen. Bruder Ziegler bitten wir nach vorne zu kommen. Wir brauchen Brüder, die das Brot brechen und austeilen werden. Und dazu brauchen wir Bruder Erich Schmidt. Ist Bruder Erich Schmidt hier? Bitte? Ja? Gut, danke schön. Und dann werden wir auch Bruder Kupfer rufen. Wir werden Bruder Daniel rufen. Wir werden Bruder Kukatschka rufen zur Austeilung des Kelches. Ja, dass wir Brüder haben, die das Brot brechen und austeilen, und Brüder, die dann die Kelche austeilen werden. Nun bitten wir, dass das Brot gesegnet wird. Bruder Müller, nimm du ein Brot. Bruder Schmidt, nimm du das zweite. Dankt und segnet es. Ja.
Allmächtiger Gott, wir kommen zu dir in dieser Stunde und gedenken dessen, was du getan hast. Herr, du, der Meister, hast ein Vorbild gebracht. So kommen wir und bitten dich, Herr, wie du das Brot gebrochen hast, so schenke auch Gnade, wenn wir es brechen, dass du es heiligst. Dass du alle unsere Herzen heiligst und reinigst, Herr, und wir dir zur Ehre und zum Preise, oh Herr, Anteil daran haben, großer Gott. Ich danke dir. Bitte schenke Gnade. Nochmal heilige dieses Brot, das gebrochen wird, denn in deinem Namen brechen wir es jetzt. Amen.
Geliebter Herr, auch ich möchte dir herzlich danken.
Ja, Herr.
Für diese Gnade, dass du deinen Leib dahingegeben hast.
Amen.
Dass du ihn für uns dahingegeben hast. Und wie wir es heute aus deinem Wort gehört haben, Herr Jesus.
Oh, Herr.
Wenn wir dein Fleisch nicht essen, dann haben wir keinen Teil an dir, wenn wir dein Blut nicht trinken. Welch ein wunderbares Sinnbild, Herr. Aber es haben nur die Deinen haben es verstanden. Und auch ich möchte dieses Brot in den teuren, kostbaren Namen Jesus Christus segnen, Herr. Mögen alle gesegnet sein, die daran teilhaben.
Amen.
Ich bitte es im Namen Jesu Christi. Amen.
Halleluja. Amen. Amen.